Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder. Bei einem Konzert würde man sagen, das ist die Vorband, gell? Zum Aufwärmen ein bisschen, gell? Also, danke für die freundliche Vorstellung auch. Aber ich fühle mich da jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, irritiert oder unsicher, weil wir haben am Nachmittag so zwei so starke Zeugnisse gehört, die mich oder ich glaube uns alle sehr bewegt haben, von Vater Ibrahim und von Pater Baumgartner. Und ich musste denken natürlich an meine Reise 2018, wo ich mit einer kleinen Caritas-Delegation in Syrien Aleppo und Homs besuchen durfte. Und ich sage durfte, weil es tatsächlich so war, wie jemand heute gesagt hat, so viel Zuversicht in einem Kontext von Leid und Not. Das habe ich mit nach Hause genommen. Auch das Engagement von jungen Leuten, Muslime und Christen zusammen, in Aleppo und auch in Homs, ein kleines Team von Caritas-Leuten dort, und die haben unglaublich viele Menschen betreut. Eine Effektivität von Pastoral und sozialer Arbeit, wirklich Chapeau. Ich werde dann später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich habe, also meine Aufgabe ist jetzt so allgemein als Pax Christi Bischof, also Referatsbischof, was heißt Frieden, ein paar kleine Striche in dieser Skizze, aber es ist Ihnen das meiste wahrscheinlich vertraut. Ich habe sie überschrieben, mein kleines Statement mit: in Zeiten des Krieges den Frieden vorbereiten. In Zeiten des Krieges den Frieden vorbereiten. Die Grundentscheidung für den Frieden, das wäre meine erste These, darf nicht sabotiert werden. Auch nicht im realen, friedensethischen Dilemma eines notwendigen Verteidigungskrieges. Friedensethisches Dilemma, ich werde kurz noch dazu was sagen. Die Logik des Krieges, die Logik militärischer Aufrüstung, Abschreckung und Dominanz, die Logik der gewaltsamen Beherrschung und Vernichtung des Gegners darf nicht zum politischen Paradigma werden. Wir dürfen uns nicht an den Krieg gewöhnen, in anderen Worten einfach gesagt. Wir dürfen uns nicht an den Krieg gewöhnen und vor allem an die Kriege. Ukraine ist uns so nahe, aber bitte, Syrien ist de facto, wir werden es jetzt bald vom Bischof Armasch hören, wahrscheinlich nicht im direkten Krieg, aber immer noch diese unmittelbaren Auswirkungen und eine lähmende Situation, besonders im Norden. Jemen. Wer denkt an den Jemen? Furchtbarer Krieg seit, ich weiß nicht jetzt wie viele Jahren, sicher auch 10 Jahre schon. Tigray in Äthiopien, das hat dann Härte wieder zugenommen. Ein Bischof, der heißt Abraham Dester, hat einen Priester bei uns in Tirol und ich bin mit ihm in einem guten Kontakt, bitte. Er stammt aus Tigray im Norden, wo dieser Aufstand war und unter eine grässliche Aggression gegen dieses ganze Gebiet dort, und er ist seit 11 Monaten im Exil in Rom. Er stammt aus Tigray, ist Bischof der Diözese mitten in Äthiopien, der Diözese Mekki, und darf nicht zurück, ist als Gebürtiger von Tigray von der äthiopischen Regierung verbannt worden und mit seinem Generalvikar in Kontakt, und so leitet er seine Diözese. Ich sage nur, es ist auch ein Hotspot aktuellen Kriegsgeschehens. Ja, es ist ein Dilemma. Es gibt eine UN-Resolution, dass Ukraine ein Ausnahmefall ist, dass man tatsächlich sagen muss, ein Staat, der überfallen wird, hat das moralische Recht, natürlich sich zu verteidigen und auch Waffen anzufordern für diese Verteidigung. Aber es ist für alle Friedensliebenden, auf Gewaltlosigkeit setzenden Menschen ein Dilemma. Und wir dürfen uns nicht an diese Logik des Krieges gewöhnen. Wie ist es möglich, dass die Grundentscheidung für den Frieden nicht an Plausibilität verliert? Alles beginnt mit der Sehnsucht. Das ist ein Gedicht der jüdisch-deutsch-schwedischen Lyrikerin Nelly Sachs. Und ihre Gedichte handeln von Sehnsucht nach Frieden und Menschlichkeit in Zeiten von Holocaust und Krieg. Die Sehnsucht leistet Widerstand. Alle Menschen würden zu allen Zeiten sehnlichst nach Frieden verlangen, erklärte Papst Johannes der 23. in seiner Enzyklika Pacem in Terris 1963 und hat dort auch 4 Leitworte für den Frieden. Das ist Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit. 1963, Pacem in Terris. Sehnsucht nach Frieden, das treibt uns Menschen an. Wir wissen, dass der Bedeutungshorizont von Frieden natürlich viel, viel mehr ist als nur Nichtkrieg oder eben Abwesenheit und Ausschluss von individueller und kollektiver Gewalt. Eine positive Formulierung des Begriffs Frieden könnte lauten: Friede ist die größtmögliche Freiheit, um schöpferisch tätig zu werden, um das persönliche und gesellschaftliche Leben zu gestalten. Friede ist die größtmögliche Freiheit, um schöpferisch tätig zu werden, um das persönliche und gesellschaftliche Leben gestalten zu können. Nicht Friede ist Unfreiheit. Was ist das Spezifische des christlichen Friedensengagements für uns Christen? Ich bin bei unserer 70-Jahr-Feier von Pax Christi, von Christine Hoffmann, die ist die Generalsekretärin von Pax Christi in Deutschland, darauf aufmerksam geworden, und ich formuliere das jetzt selber, als versöhnte Menschen, als Menschen, die von Christus, von aller Logik und von allen Paradigmen der Vergeltung, der Rache befreit wurden und von allen Mächten der Bosheit befreit wurden, als Versöhnte engagieren wir uns für den Frieden. Als Menschen, die den Frieden empfangen haben, investieren wir uns für den Frieden, setzen Zeit und Energie dafür ein. Das ist ein anderer Zugang als nur ein moralischer Appell: für den Frieden muss man kämpfen. Im Herzen des Menschen fällt natürlich diese Grundentscheidung für den Frieden. Wo sonst? Das menschliche Herz in jüdisch-christlicher Tradition ist der Umschlagplatz für alles, was uns beschäftigt, aufbaut, bedrängt, belastet. Es ist das Steuerungszentrum, kann man sagen. Hier fallen die wichtigen Entscheidungen. Und auch die Grundentscheidung für den Frieden fällt im menschlichen Herzen. Deswegen ist Herzensbildung so wichtig. Weil hier ist auch das Potenzial für Vergeltung, das Potenzial für Bosheit, aber das Potenzial auch für Versöhnung. Meine zweite These, also als erste, wäre: diese Grundentscheidung für den Frieden dürfen wir nicht unterlaufen lassen, also gegen die Vernichtungslogik des Krieges, sehnsüchtig diese trotzige Haltung für den Frieden. Das kann manchmal als Naivität gebrandmarkt werden, als unpolitisch oder politisch nicht brauchbar. Trotzdem glaube ich, ist das wichtig. Zweitens, für einen nachhaltigen Frieden braucht es eine permanente Investition in den kulturellen und sozialen Aufbau eines Landes. Für einen nachhaltigen Frieden eine permanente Investition in den kulturellen und sozialen Aufbau eines Landes. Allen voran eine ganzheitliche Bildung des Menschen und die Grundlegung eines demokratischen Bewusstseins. Heute hat Pater Baumgartner schon Franz von Lucht erwähnt, und bei meiner Reise, ich war dort auch an seinem Wirkungsort, wo die Jesuiten auch heute noch sind, und es hat mich wahnsinnig bewegt, was von ihm erzählt wurde. Erstens, er hat besser Arabisch können als die Syrer. Stimmt das? Sagt man von ihm, gell? Er hat Sprachkurse gegeben, muss man sich vorstellen, er als Niederländer gibt Arabischkurse und lehrt die Leute über die Geschichte des Landes, über die Kultur Syriens. Unglaublich bewegend. Gibt Exerzitien, du hast es schon erzählt, für Christen und Muslime, die Wanderungen, die ganz berühmt geworden sind. Und das vor allem die Natur wahrzunehmen als ein Ort, wo man sich mit sich versöhnt, wo man aus der Entfremdung herauskommt. Ich war total bewegt von diesem, für mich ist ein Heiliger. Ich hoffe, dass der Seligsprechungsprozess bald in Gang kommt. Werden wir sehen. Du wackelst mit dem Kopf, na schauen wir mal. Franz von Lucht, es gibt schon einige Initiativen, die sich auf ihn berufen. Und mir ist das so wichtig, diese Kulturarbeit, Und das wird von allen extremen und extremistischen Gruppen immer ausgeschlossen. Da gibt es einen Islam ohne Kultur, gibt es ein Christentum ohne Kultur. Und das ist eigentlich, unser Papst Franziskus ist da auch ein Verfechter, der sagt, das muss doch immer Kultur prägen, unser Zusammenleben. Denn die Kultur der Begegnung, des Dialoges und, immer Kultur des. Frieden auf Erden ist es nur ein Arbeitstitel. Ich habe einmal bei der Uni im Dorf, das gibt es in Außervielgarten in Osttirol, Uni im Dorf, das hat der Pater Lothar Lies begonnen. Und zwar ist das ein langes Wochenende, wo Universitätsprofessoren aus Innsbruck in Villgratental dann Vorlesungen halten. Und dann kommen wirklich alle einfachen Leute, die sonst nie Universität haben, dort zum Schnuppern und die genießen das. Und dort habe ich einen Vortrag gehalten, der heißt Frieden auf Erden, ein Arbeitstitel. Dann haben die Leute gemeint, das ist nur der vorläufige Titel des Vortrags. Ich habe gesagt, nein, es war kein Irrtum. Der Friede ist immer ein Arbeitstitel. Es braucht wirklich Arbeit, echte Investitionen. Arbeit beginnt mit der Einübung von Selbstachtung, Mitgefühl und Solidarität. Friedensarbeit ist die unerlässliche Einübung von Verantwortung, die über den eigenen Horizont der Wohlstandsinteressen hinausreicht. Friedensarbeit ist die Einübung von Verantwortung. Wir haben das heute bei der Baumgarten auch so gehört in der ignatianischen Pädagogik. Wahrnehmen des Individuums und dann langsam hineinführen, du triffst deine Entscheidung und reflektier die Entscheidung und so weiter. Du bist für das Gemeinwohl zuständig. Wir haben in Aleppo besuchen können, Pater Sami, sein Familienname Halak, Pater Sami Halak, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich komme dann später nochmal auf ihn zurück. Und die haben im zerbombten Teil von Aleppo eine Schule aufgebaut. Und das war das ehemalige Gefängnis von der Al-Nusra-Front, was sie dort aufgegeben haben. Dort ist vermutlich Folter passiert in dem Haus, alles Mögliche. Und jetzt ist es ein Haus des Lebens. Erdgeschossig Schule. Zweiter Stock, improvisiertes Gesundheitszentrum. Dritter Stock, Kommunikationsbüro für die Nachbarschaft. So ähnlich war das damals, also 2018, wird sich weiterentwickelt haben. Und die Schule hat mich wahnsinnig imponiert. Nach 4 Jahren Bombardement mussten sie natürlich die Kinder erst heranführen wieder und schauen, wo stehen denn die? Welche Traumata bringen die mit? Welche Interessen? Und dann hat jedes Kind so seine eigenen Lehrplan gezeichnet, was die Schritte sind, seine Interessen. Und diese Individualität und die Lehrer haben nur geschaut, damit sie Schulmaterial und notwendige Unterstützung für die Kinder besorgen, die selbst ihren Bildungsweg skizziert haben, ihre Interessen. Ich fand das total spannend. So eine Pädagogik geht uns ab, oder? Da können wir viel lernen. Aus der Not heraus so Superpädagogik, würde ich sagen. Wahnsinnig beeindruckend. Und im ersten Stock eben, wie gesagt, also so ein improvisiertes, universales Sanatorium, als möglich, was hier halt die Ärzte finden da. Und dritten Stock so ein Büro für die Nachbarschaften, wo man schaut, wer hat eine Waschmaschine, wo kann man das hin, wie kann man sich treffen. Übrigens dort Themen Nachwuchs und Berufungen. Dieses große Team von Pater Sami Halak wurden von den Taxifahrern nie als Jesuiten, oder das sind die Jesuiten, sondern der Einfachheit haben sie gesagt, die Jesus People. Gell? Nur gedacht, wunderschön, das ist doch eine Bezeichnung für unsere Kirchen alle, die Jesus People. Und die freiwilligen Coworker haben sich als Jesuiten bezeichnet. Auch die Muslime. Und dann habe ich eine Muslima gefragt, dort genau vor diesem Haus. Ich habe gesagt, sorry, are you really a Jesuit? Und die hat sich von mir so aufgepflanzt und gesagt, for sure, I'm a Jesuit. Und ich dachte, Berufungssorgen, Nachwuchs, schauen wir mal. Also, Friedensarbeit gelingt nur auf Basis einer Kultur der Begegnung. Also Kultur der Begegnung, aus der verlässlich heraus Beziehungen wachsen, auch Freundschaften wachsen. Ich darf ein Beispiel erzählen in Graz. Wir haben 2007 mit dem ersten Lerncafé begonnen. Das ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte in ganz Österreich. Also Lernbetreuung für Kinder, deren Eltern sich so eine Nachmittagsbetreuung nicht leisten können. Lerncafé. Das ist entstanden bei der Andreekirche, war die Idee von einem Caritas-Mitarbeiter und ich habe gesagt, natürlich, unser Raum hier steht zur Verfügung. Es waren so 80% muslimische Kinder, die gekommen sind, hauptsächlich türkische. Dann haben die Leute gesagt, ja Herr Pfarrer, warum machst du das? Unsere Räume für die Türken da. Und ich sage, bitte, erstens Kinder, zweitens, wenn wir es schaffen, niemanden auf die Verliererstraße zu drängen, dann machen wir die beste Investition für die Zukunft unserer Gesellschaft. So ist das erste Lerncafé entstanden und die waren stolz, wenn sie mir gezeigt haben, Herr Pfarrer, schau mein Zeugnis. Das war die beste Nutzung von diesem Ort, wo Menschheit wussten, wie wir das dort irgendwie beleben können, diesen Raum. Also Kulturarbeit. Und durch Begegnung kommt langsam, tritt zurück die Logik des Verdachts gegenüber Sozialschmarotzer, psychisch belastete Menschen, Suchtkranke und die Ausländer. Kultur der Begegnung. Wir hatten in Graz, ich war 17 Jahre Pfarrer in so einem Multikulti-Umfeld, schon Stress mit teilweise Gruppen afghanischer Jugendlicher, teilweise aus der Dominikanischen Republik, aus Tschetschenien, weil sie nicht oder zu spät gekommen sind, nicht in unsere Bildungsstraße hinein mehr kamen und auch berufliche Ausbildung war kaum möglich. Und da ist viel geschimpft worden, vor allem über die Tschetschenen. Dann habe ich eine tschetschenische Mutti ins Pfarrcafé eingeladen. Und die hatte zwei Söhne, die so 17, 18 waren und auch bei dieser Gang dabei war, die sehr gefürchtet war. Und noch ein jüngeres Mädchen. Und sie hat dann im Pfarrcafé, und da waren doch etliche ältere Damen auch dort, Mütter und Großmütter, erzählt, wie es ihr geht. Ihr Mann ist in Grozny gefallen, sie musste weg, weil die Söhne bedroht waren. Und dann erzählt sie das so ehrlich, was sie für einen Stress hat und dass sie ihre Buben nicht im Griff hat. Und dann, was war die Wirkung dieser Begegnung? Unsere Mütter und Großmütter haben gesagt, das kennen wir auch. Mit unseren Buben haben wir das gleiche Theater gehabt. Die verstehen wir. Plötzlich war das Geschnatter, nicht die tschetschenische Mami, die uns da die jungen Asylwerber da bringt. Das Geschnatter war weg. Wir verstehen die Frau. Plötzlich hat es sozusagen einen gemeinsamen Grund, einen Common Ground gegeben, auf dem man sich versteht und von dem aus dann die Erfahrung des anderen, sein Fremdsein, zugänglicher wurde. Das ist die Kultur der Begegnung. Eine innere Verbundenheit, auch eine solidarische Anteilnahme. Aber es braucht diesen Moment der Begegnung und der ist heilig, wenn man sich fühlt mit jemandem verbunden. Sagt, jetzt verstehe ich den Menschen. Oder ich habe ein ähnliches Leid durchgemacht. Oder ich lasse zumindest das Leiden des anderen so an mich heran, dass es mich innerlich berührt. Dann gibt es einen gemeinsamen Grund, auf dem man weitergehen kann. Und das ist für den Frieden so, so wichtig, diese Kultur der Begegnung. Wenn sie nicht passiert, dann passiert das, was heute auch schon genannt wurde mit dem Falco-Lied, dass Leute in eine Systemwut hineingetrieben werden, die anderen. Ja, wir schaffen das nicht, wir gehören ja nicht dazu. Und dann hast du eine Aggression, die jederzeit explodieren kann oder für jeden Populismus abrufbar ist. Wenn Leute genügend Systemwut in sich tragen, sind sie für jeden populistischen Hetzer Ja, gefundenes Fressen, abrufbar. Man ist gegen alles, System. Systemwut. Also umso wichtiger, dem vorzubeugen und so eine Kultur der Begegnung aufzubauen. Friedensarbeit baut auf einer Kultur der Solidarität auf. Solange es keine annähernde Verteilungsgerechtigkeit in der Welt gibt, solange die Menschenrechte verletzt werden, solange nicht jedes Individuum Entwicklungsmöglichkeiten hat und in Freiheit leben kann, solange Menschen ausgebeutet werden, hungern müssen, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, Frauen- und Kinderrechte mit Füßen getreten werden, wird es Gewalt und Krieg geben. Gerechtigkeit ist ein Grundwort für Frieden. Mit einem eindringlichen Appell hat Papst Franziskus schon im Juli 2013 bei seinem Besuch im armen Viertel Varginha in Rio de Janeiro folgende Aussage getätigt: Nicht die Kultur des Egoismus, des Individuums, die häufig unsere Gesellschaft bestimmt, nicht sie baut eine bewohnbare Welt auf und führt zu ihr hin, nicht sie, sondern die Kultur der Solidarität. Die Kultur der Solidarität heißt, im anderen nicht einen Konkurrenten oder eine Nummer zu sehen, sondern einen Bruder, eine Schwester. Mein dritter und abschließender Punkt: In Zeiten des Krieges den Frieden vorbereiten. Und das alles, was wir schon gehört haben von Vater Ibrahim, vor allem den ich besuchen durfte, und ich war so beeindruckt von dieser nicht nur sozialen Arbeit, die dort passiert, sondern auch, es hat eine Band gespielt. Musik wird unterrichtet. Ja? Oder? Gibt es die Band noch, Ibrahim? Ist der Still Your Music Company? Now he's looking at his handy. You have your musicians still? Yes. They gave us a concert in the evening in Aleppo. Also, jetzt schon den Frieden vorbereiten. Und da habe ich ein Bild, ist mir irgendwie zugefallen in den letzten Tagen. Die Sonnenblumen, vor allem die jungen Sonnenblumen, also die nicht, wenn sie schon in der letzten Phase sind, wenden sich den ganzen Tag über der Sonne zu. Sie marschieren also von der Ausrichtung vom Osten bis hin zum Westen. Und dann in der Nacht drehen sie sich wieder nach Osten hin, ohne Sonne. Das ist nicht toll. Und in der Früh sind sie wieder da. Es ist so ein schönes Bild, in der Nacht sich dem Licht schon zuwenden, sich vorbereiten für das Licht. Das ist eigentlich ein österlicher Gedanke, oder? Dass sich in der Nacht auf das Licht ausrichten. Im Osten Christus, der Auferstehen, der Auferstandene, die Sonne, die nicht untergeht. Was gehört dazu? Den Glauben stärken. Friedensarbeit braucht diese spirituelle Basis. Ein Mensch, der innerlich leer und ausgebauert ist, dessen Seele verhungert ist, wird keine Spannkraft haben, um Differenzen auszuhalten, Konflikte auszutragen, unterschiedliche Meinungen anzuhören, dem anderen Raum zu geben in sich, dem Verletzten, dem Traumatisierten, um auszuhalten auch eine Beschuldigung. Aber der Mensch, der innerlich gestärkt ist, dessen Seele Nahrung bekommen hat, hat diese Kraft. Umso wichtiger ist jetzt unsere Aufgabe als Christen und als religiöse Menschen, als spirituelle Menschen, Menschen von innen her aufzubauen, um friedensfähig zu machen. Den Glauben stärken. Aber welchen Glauben? Jetzt darf ich nochmal von Pater Sami sprechen. Er hat also mit einem großen Team während dieses Bombardements, also wir reden von 2014 bis 2017, begonnen, eine Subkitchen aufzubauen, und die haben täglich circa 8000 Menüs. Täglich. Unglaublich. So berührend. Und dann ausgegeben genau an diesen Orten, wo alles zerbombt war. Da konnten die Leute kommen, direkt dort essen oder mit nach Hause nehmen. Wir haben das auch gesehen, diese Verteilung. Und dann hat er mir ein bisschen erzählt, wie es ihm gegangen ist, und sagt, apropos Glauben, ich habe den Glauben an einen Gott, der uns beschützt, verloren. I lost my faith in a God of protection. Ein Gott, der schützt, beschützer Gott, ich glaube nicht mehr an ihn. Gott mutet uns so viel zu. Was haben wir gebetet, dass die Bomben aufhören? Dass Frieden kommt. Gott mutet uns sehr viel zu. Und ich glaube, Sie alle, Sie können das bestätigen. Ich war nur einen kurzen Besuch dort. Aber, und das hat mich innerlich so geläutert auch, muss ich sagen, weil wir oft selbst hier in unserem Wohlstandsland auch an diesen Beschützergott glauben, ne, der das Gewitter vertreibt und so weiter und rapid gewinnen lässt. Ne? God of Protection, nein. Aber, Pater Sami, ich habe gelernt, an einen God of Providence zu glauben. Einen Gott, der vorsieht und in der größten Not sofort wieder den Menschen aufweckt und alle menschlichen Kräfte bereit macht, für das Gute sich einzusetzen. Das war eine Lektion für mich. Nicht God of Protection, sondern God of Providence. Natürlich hat Gott nicht angeschafft, dass man Krieg führt, dass man eine wunderschöne Stadt Aleppo zerbombt. Das ist ja Unsinn. Aber er lässt es zu. Und, Ukraine. Was wurde gebetet? Aber Gott lässt es zu. Aber God of Providence, Gott, der sofort wieder aufweckt, uns nicht zu Marionetten degradiert, zur Liebe. Glauben stärken den Krieg echten auf allen Ebenen. Wir wissen, dass die Waffenindustrie Hochzeit feiert zurzeit. In allen Ländern weltweit. Die Entwicklung von Waffen, Weiterentwicklung von Waffen, Produktion, Handel, es ist eine Hochzeit. Und wer nicht alles profitiert? Ich glaube, unser Papst ist der Einzige, der jetzt nicht müde wird, tatsächlich diese Waffenproduktion zu ächten und sagen, stopp. Natürlich, wir haben dieses friedensethische Dilemma, es braucht Waffen für die Ukraine, muss man ehrlich auch sagen. Wenn ein Staat überfallen wird, hat er das Recht, sich zu verteidigen. Alles andere wäre zynisch. Aber trotzdem, ich bin wieder am Anfang meines Statements, wir dürfen diese Sehnsucht nach Frieden nicht aufgeben. Krieg ist nie ein Mittel der Politik. Zitat von Bertha von Suttner, Rache und immer wieder Rache. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut? Das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden? Bertha von Suttner. Also, Friedensarbeit benötigt so viel Intelligenz, Energie und Investitionsbereitschaft wie die Erfolgsbranche der Kriegsindustrie. Und nur ein Bruchteil dieser Milliarden, die jetzt bereitgestellt werden, 100 Milliarden in Deutschland. Was wäre, wenn 1 Milliarde für Friedensarbeit in Deutschland? Man traut sich es kaum sagen, aber warum nicht? Friedensprogramme im Fernsehen, Friedensprogramme in den Schulen. Das wäre doch längst notwendig. Unsere Welt ist in so einer Aufregung, so einer Nervosität, Gespanntheit, Polarisierung. Und bei all dem sich immer neu für das Gute entscheiden, das gehört auch zur Vorbereitung des Friedens. Wir haben so viele Kleinkriege in unserem Lebensumfeld und die müssen wir beenden. Also persönlich um Versöhnung ringen, gehört dazu, uralte Wunden heilen. Sonst kann man nicht für den großen Frieden sich einsetzen, wenn man im eigenen Umfeld bereit ist, die vielen Kleinkriege zu führen. Im Dienst an der Einheit, das wäre mein 4. Unterpunkt, geschwisterlichen Verbundenheit sein, im Dienst an der Einheit, für die geschwisterliche Verbundenheit. Ich habe als Bischof ausgegeben, ich möchte, dass jede größere Pfarre und Gemeinschaft eine Achse in die Weltkirche hat. Nach Afrika, Lateinamerika, den Osten Europas und in den Orient. Wo auch immer. Eine Achse bitte auswählen, wo man sagt, hier an diesem Ort engagieren wir uns. Vielleicht beginnt das langsam zum Greifen. Heute in der Früh hatte ich Frühstück und Besuch von einer Schwester aus Niger, die dort also Teil einer neu gegründeten Gemeinschaft ist. Es sind erst 21 Schwestern, aber die arbeiten im hauptsächlich muslimischen Niger, das auch von diesen Extremisten heimgesucht wird, und sie machen dort Friedensarbeit, Schule, und schauen, dass sie mit den Muslimen dort in einem ganz freundschaftlichen Austausch sind, und das geht. Die schätzen ihre Arbeit. Und sie hat mir erzählt, also ihr viertes Gelübde ist, also Armut, Keuschheit, Gehorsam, Einheit. Ein Gelübde für die Einheit. Und sie haben jetzt innerhalb der wenigen Jahre, wo sie in Niger tätig sind, geschafft, dort Bildungstage für die Region zu machen. Und das finde ich sensationell. Da haben sie Themen, die sie von den Leuten hören, die schwierig sind, und besprechen das mit allen. Da sind eingeladen, also hauptsächlich natürlich die muslimische Bevölkerung dort und auch die wenigen Christen. Und es dürfen die Männer und die Häuptlinge sprechen natürlich, aber auch die Frauen. Gleicher Redeanteil für die Frauen. Das ist sensationell, was ihnen da gelingt. Zweimal im Jahr haben sie Bildungstage für die Region. Diese kleine Gemeinschaft ist unglaublich, was möglich ist. Das hat heute in der Früh meine Begeisterung geweckt für diese Schwester Marie Claire, die mir das erzählt hat. Ich schließe ab, nicht zu lang zu werden. Das Wort Gottes, das uns zum Frieden inspiriert, und das Gebet. Kann man sagen, Gebet um Frieden nützt nichts. Doch, betet für alle. Es ist die solidarische Haltung des Herzens für alle. Danken und bitten, wir haben das am Sonntag in der Lesung gehabt. Johannes Paul II. Hat 1986 in Assisi mit dem Weltgebetstag der Religionen für den Frieden in der Welt begonnen. 86 war das. Zur Öffnung erklärte er, dass der Friede kein einfacher Protest gegen den Krieg sei, nicht einmal das Ergebnis von Verhandlungen, politischen Kompromissen oder wirtschaftlichen Verträgen. Er ist das Ergebnis von Gebeten. 30 Jahre später bekräftigte Papst Franziskus den von seinen beiden Vorgängern initiierten Friedensweg auf den Spuren des Poverello. Zitat, und damit schließe ich: Suchen wir in Gott, der Quelle der Gemeinschaft, das klare Wasser des Friedens, nach dem die ganze Menschheit dürstet. Es kann nicht aus der Wüste des Hochmuts und der parteilichen Interessen entspringen, nicht aus dem ausgedörrten Boden des Gewinns um jeden Preis und des Waffenhandels. Werden wir nicht müde zu wiederholen, dass der Name Gottes die Gewalt nie rechtfertigen kann. Allein der Friede ist heilig, nur der Friede ist heilig, nicht der Krieg. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.